Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht und hallo Matthias von Hellfeld.
Bonjour,
kann bonjour ich so
sagen.
Thema heute, Le Code Civil.
Da siehst du mal.
Qu'est-ce que c'est?
Ja, ja, wie der Name schon sagt, nicht wahr? Das ist ein ziviler Code. Wobei wir nicht um einen Code in Form eines verschlüsselten Wortes reden, sondern um das bürgerliche Gesetzbuch.
Oh, okay.
Ja, und das ist tatsächlich ein Knaller. Ich muss es einfach mal so sagen, weil das bis heute sozusagen uns alle prägt. Genauso übrigens wie eine Gesetzes- und Textesammlung aus dem Jahr 538 nach Christus, des Corpus Juris Civilis. Da war nämlich auch schon mal aufgeschrieben worden, was man sozusagen an Gesetzestexten hat, um Streitigkeiten zwischen Personen jeglicher Form irgendwie zu regeln. Und dieser Code Civil kommt aus der Zeit der Französischen Revolution beziehungsweise aus der Herrschaft Napoleons. Mhm. Und wenn wir uns mal zurückerinnern an die Französische Revolution von 1789, da ging es ja
um. Kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen.
Ja, ich weiß, du warst ja dabei. Also letztendlich ging es ja darum, dafür zu sorgen, dass die Rechte der Menschen gleich sind. Also es geht um die Freiheit, es geht um die Gleichheit, es geht um Liberalität und um Individualität. Also die Menschen sind alle gleich. Das haben wir auch schon in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung zu lesen bekommen. Das ist der Grund gewesen, weswegen sich die Amis aufgelehnt haben und dann auch die Franzosen, also gegen ungerechte Herrschaft. Und die hatte eben auch etwas mit Gesetzen zu tun. So, und eine der Grundpfeiler sozusagen der Forderung der Französischen Revolution war ein gleiches Gesetz für alle. Das war übrigens auch nicht nur in Frankreich in der Forderung, sondern auch die Revolutionsbewegungen in anderen Ländern, die dann danach kamen, hatten das immer mit auf dem Schirm. Also wir brauchen ein gleiches Gesetz und jeder ist vor dem Gesetz gleich.
Hast du absichtlich nicht gegendert? Also galt es wieder nur für Männer, oder?
Ja, das ist tatsächlich so, dass die Idee, die wir so im Kopf haben, natürlich für alle Menschen gilt. Während der Französischen Revolution galt sie nur für Männer. Im Grunde genommen, die Gleichberechtigung von Mann und Frau sieht auch das Code Civil nicht vor. Also das bürgerliche Gesetzbuch des Jahres 1804, da ist es nämlich eingeführt worden, kannte das nicht. Es hat auch niemand sich beschwert, weil es einfach damals nicht in den Köpfen der Menschen war. Also wir können das natürlich kritisieren und uns empören, das nützt aber nichts und das trifft auch gar nicht, weil das damals einfach nicht gedacht wurde. Ja, es wurde einfach nicht beachtet. So. Und es hat sich auch niemand beschwert. Es wird natürlich ein paar Frauen gegeben haben, die das blöd gefunden haben, klar. Aber die gesamte Gesellschaft oder sowas hat sich darüber keinen großen Kopf gemacht. Und deswegen
gibt ja heute noch Frauen, die sich nicht wundern würden, wenn sie nicht die gleichen Rechte hätten.
Ja, ja, das ist schon richtig. Aber heute geht das natürlich anders. Und heute wird sofort ein Aufschrei losgehen, wenn man da irgendwelche Unterschiede machen würde. Und damals war es eben so, dass da niemand sich drüber aufgeregt hat. Aber wir müssen noch zwei Dinge kurz vorher machen. Also 1789 wird es sozusagen beschlossen. Mhm. Und dann fangen sie tatsächlich an, in der Nationalversammlung sich zu überlegen, wie machen wir das? Also wie kriegen wir ein gemeinsames, gleiches, bürgerliches Recht hin? Weil da bis dahin in Frankreich ganz unterschiedliche Gesetze gegolten haben, wie im Übrigen auch in den Ländern des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, später des Deutschen Bundes oder des Rheinbundes. Es gab einfach unterschiedliche Gesetzesvorschläge. Es gab das verbreitetste war das sogenannte gemeine Recht. Und das gemeine Recht bedeutet letztendlich traditionelles Recht, überkommenes Recht, Gewohnheitsrecht. Mhm. Und das bedeutet natürlich immer, dass der Stärkere sich durchsetzt, fast immer jedenfalls. Ja. Und dass Neuerungen da keinen Platz finden, weil es ist ja nach der Gewohnheit.
Ja,
und die
haben
Gewohnheit
wir ja noch nie so
Vergangenheit.
Gemacht. Ja, genau.
Das haben wir immer schon so gemacht, genau. Das heißt, es war relativ schwierig, diese Forderung der Revolution umzusetzen, bis zu der Erkenntnis, dass es relativ unmöglich war, weil nämlich die Französische Revolution ja nicht nur einfach eine Revolution war, sondern da wurde der ganze Staat umgekrempelt und es gab natürlich ganz, ganz furchtbare Gefährdungen, es gab auch schwere Auseinandersetzungen, bis zur Terrorherrschaft, wo jeden Tag 500 Leute unter der Guillotine ihr Leben beendeten. Und es gab Kriege der antifranzösischen Koalition in Europa, die dann gegen diese Revolution zu Felde gezogen sind. Das heißt, diese Republik, die erste französische Französische Republik hatte überhaupt keine Gelegenheit, sich jetzt an den Tisch zu setzen und mal lange darüber nachzudenken, wie man dieses Recht jetzt irgendwie reformieren möchte. Mhm. So, und das geht eine ganze Weile so. Es ist letzten Endes so, bis zum Ende des, ich sag mal, 18. Jahrhunderts wird das Land regiert von einer sogenannten Direktoriumsregierung, also mehrere Personen gleichberechtigt sozusagen als Premierminister. Das funktioniert nicht so richtig gut. Und da kommt es am 9. November 1799, das war der 18. Brumaire.
Was heißt das eigentlich,
Brumaire? Ja, der Brumaire ist eine Namensbezeichnung, eine Monatsbezeichnung. Und das ist ja alles neu gemacht worden. Also die Französische Revolution hat die Religion abgeschafft und die Vernunft eingeführt. Und aus den Kirchen wurden Tempel der Vernunft. Mhm. Und die gesamte Organisation sozusagen der französischen Öffentlichkeit und des gesellschaftlichen Lebens wurden revolutioniert. Und nach diesem neuen Kalender, der da auch eingeführt wurde, war der 9. November 1799 der 18. Brumaire.
Okay, sie wollten einfach dieses ganze Christengeklimper da im Kalender nicht mehr haben.
Genau, und das wurde einfach verändert. So, und das war der 18., da gibt's ja auch dann, Karl Marx hat ja den 18. Brumaire geschrieben und so, das war ja die so. Und an diesem 18. Brumaire findet die Revolution statt, Teil 2, in dem Napoleon, der gerade aus Ägypten zurückgekommen war und dort einen erfolglosen Feldzug gemacht hat, in der Napoleon putscht, die Direktoriumsverfassung absetzt oder Regierung absetzt, sich selbst als ersten Konsul Frankreichs sozusagen intronisiert, als Alleinherrscher und am nächsten Tag Zettel an die Litfaßsäulen und an Bäume und so weiter und Hauswände kleben lässt, auf denen steht sinngemäß: Franzosen, die Revolution ist beendet, aber ihre Errungenschaften werden beibehalten. Und das hat er auch tatsächlich ernst gemeint. Also wir können jetzt mal Napoleon, lassen wir jetzt mal einfach als Feldherr und als, ich sag mal, Räuber Europas, lassen wir den mal außen vor, sondern er hat gesagt, okay, diese Revolution, die ist uns alle eigen. Wir behalten die Marseillaise bei, die Tricolore ist unsere Fahne und wir versuchen, die Forderung der Revolution tatsächlich umzusetzen. Und eine dieser Forderungen, ja, war ja, ein neues Recht zu schaffen, also ein neues, ich sag mal, bürgerliches Gesetzbuch. So, und dann hat er sich hingesetzt und hat gesagt, ich berufe jetzt eine Kommission ein. Also wenn du nichts mehr weißt, machst du eine Kommission. Hat er auch gemacht. Und da waren aber jetzt nicht nur Juristen bei. Das ist ja nun das eine. Das zweite waren, es waren auch Politiker dabei. Also Innenminister und Leute, die wirklich, ich sag mal, Ahnung hatten, wie man mit so einem großen Verwaltungsapparat innerhalb eines Justizministeriums oder einer großen gesellschaftlichen Organisation umgeht. Und hat denen gesagt, ihr habt jetzt nicht lange Zeit, ihr müsst dieses neue Gesetz aufschreiben und da müssen alle Dinge rein, die sozusagen relevant sind. Und damit ist die wichtigste Voraussetzung, ist, es muss im ganzen Land gelten. Also überall, auch da, wo wir unterschiedliche Gesetze haben im Vergleich meinetwegen zu Paris. Mhm. Also in der Languedoc oder keine Ahnung wo, irgendwo im Süden war, ich sag mal, althergebrachtes mittelalterliches Recht. Und in Paris war es moderner und das musste man jetzt irgendwie angleichen. Das ist extrem schwer.
Ja. Na, vor allen Dingen es durchzusetzen, stelle ich mir extrem schwer vor. Sich was auszudenken ist einfach, das machen wir jeden Tag. Ja,
ja, aber durchsetzen kannst du ja in einer autokratischen Regierungsform oder in einer Alleinherrschaft sehr viel besser. Mhm. Und dennoch hat es 4 Jahre gedauert. Und diese 4 Jahre, das muss ich wirklich sagen, da habe ich auch echt was dazugelernt. In diesen 4 Jahren nimmt Napoleon wirklich intensiv an den Sitzungen teil und bringt Sachverstand ein. Und da muss ich wirklich sagen, ich wusste nicht, dass der auch sowas überhaupt, ich sag mal, im Kopf hatte. Genauso parallel dazu hat er sich engagiert in der Reform der Verwaltung, bei der Sanierung der Staatsfinanzen. Und er hat so ganz nebenbei sowas gemacht wie die Bank von Frankreich gegründet. Das ist die heutige französische Zentralbank.
Ja.
Also wirklich einschneidende, langfristig wirkende Dinge und eben schließlich diese Justizreform, die 1804 im Code Civil, ich sag mal, gemündet sind. Damit wird das gesamte gemeine Recht in Frankreich abgeschafft. Also es gibt dann kein Recht mehr ohne Gesetzgeber und überall in Frankreich gelten die gleichen, ich sag mal, die gleichen Maxime. Und von diesen Maximen, da sind, glaube ich, 16 oder 17 insgesamt, die er mit diesem Code Civil festlegt, habe ich jetzt mal 3, 4 rausgenommen, die nicht nur Forderungen der Französischen Revolution waren, sondern die bis zum heutigen Tage grundlegend für alle Gesetze in Europa sind. Erstens, es gilt die persönliche Freiheit. Also die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt es dann im deutschen Grundgesetz. Das heißt, die Freiheit kannst du nur verlieren, wenn du dich schwerer Verbrechen schuldig machst. Und auch da bist du zwar dann unfrei für eine gewisse Zeit, aber deine Persönlichkeitsrechte verlierst du trotzdem nicht. Es sei denn, es ist so schwer, dass sie dir die wegnehmen. Aber das ist wirklich nur, keine Ahnung, bei Massenmördern oder
wenn überhaupt,
Leuten,
ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, welche, also sie werden dir nicht, selbst wenn du als Mörder mit lebenslangem Freiheitsentzugs und Sicherheitsverwahrung am Ende, also praktisch bis zum St. Nimmerleinstag im Knast bleibst, dir werden bestimmte Menschenrechte werden dir nicht genommen.
Also, ja, aber das Wahlrecht zum Beispiel können sie dir nehmen.
Das stimmt, da Wahlrecht, aktiv-passiv, ja, das geht.
Aber selbst da bleiben die erhalten. Also das ist immer das Erste, persönliche Freiheit. Dann zweitens, die Gleichheit vor dem Gesetz. Das war bis dahin eine absolute Revolution, weil der Geld hatte, war vom Gesetz anders als der kein Geld hatte. Oder der eine hohe Stellung hatte, anders als der eine niedrige Stellung hatte im sozialen Ranking. Dann Trennung von Kirche und Staat. Das wird in Frankreich ganz gnadenlos durchgezogen. Da gibt es keine staatliche Subvention, genauso wie in England übrigens. Da wird der Staat, hat mit der anglikanischen Kirche nur insofern was zu tun, als hier unser Charles der oberste Chef von der Janze ist. Aber ansonsten, die Pfarrer werden finanziert über die Spenden der Gemeinde.
Ja.
Und über Wohltätigkeitsveranstaltungen von mir aus. Aber nicht über sowas wie bei uns die Kirchensteuer, wo man also wirklich dauerhaft Kohle reinkriegt.
Und wie hieß das andere nochmal? Das Reichssicherheitshauptkonkordatsamtsdings? Nee, wie hieß das? Reichsdeputationshauptschluss war das, ne? Oder?
Das war der Reichsdeputationshauptschluss von 1803. Das hatte auch was mit Napoleon zu tun.
Ach komm, okay.
Das kann ich dir gleich erzählen. Aber als letztes und als viertes, was ich gerne noch anführen würde, weil das eben so dauerhaft prägnant und bis heute wirksam ist, war, dass Privateigentum wird geschützt. Das heißt, es ist eine Grundmaxime der europäischen Verfassung, du darfst Privateigentum haben und der Staat garantiert dir, dass du das haben darfst. Und nicht wie, ich sag mal, in kommunistischen oder sozialistischen oder autokratischen Systemen, wo du dann sagen kannst, es ist nur bis zu einem bestimmten Punkt erlaubt. Oder eben gar nicht, gibt's ja auch. Also in Kambodscha zum Beispiel, bei Pol Pot, da gab es überhaupt kein Privateigentum, das wurde alles abgegeben. Dieser Code Civil hat also für uns in Europa tatsächlich Grundlagen gelegt und der ist auch dann weitergegangen. Und da du das gerade gesagt hast mit dem Reichsdeputationshauptschluss, will ich das nur kurz erwähnen. Es ist dann in Deutschland tatsächlich aufgeweicht. Und zwar hat das auch etwas damit zu tun. Also der Reichsdeputationshauptschluss war der Versuch, die Ländereien, die am westlichen Rheinufer von Frankreich einkassiert wurden während der Herrschaft der Franzosen. Und dadurch wurden Preußen und andere, die dort Besitzungen hatten, enteignet. Das heißt, die haben einfach gesagt gekriegt, euer Land gehört jetzt den Franzosen. Punkt. Und dann 3 Jahre später kommt dann dieser Deputationshauptschluss. Und in diesem Deputationshauptschluss werden die Länder, die Verluste gehabt haben, werden entschädigt. Und zwar zu Lasten der Kirche. Das heißt, Kirchenländereien werden genommen und meinetwegen dem preußischen König übergeben. Damit hat er einen Länderausgleich bekommen und damit ist er wieder genauso groß wie vorher, hat genauso viele Untertanen, hat genauso viele Viecher auf seinem Grundstück und hat genauso viel zu essen. So, und dann ist aber die Kirche am Arsch gewesen, deswegen hat dann dieser Deputationshauptschluss beschlossen, gut, dafür bekommt die Kirche eine Entschädigung. Und die wurde dann auch irgendwie festgelegt, also numerisch festgelegt und es wurde aber kein Enddatum festgelegt.
Ja,
das heißt, aus diesem Mist bezahlen wir immer noch. Im letzten Jahr oder vorletzten Jahr waren es, glaube ich, 600 Millionen, die beiden Kirchen bekommen haben.
Wow.
Und sie weigern sich auch standhaft, da irgendwie von abzugehen, weil das würde ich an ihrer Stelle auch machen. Und in der Demokratie geht das eben nicht. Da kannst du nicht einfach sagen, jetzt ist Schluss. Die Nazis haben das gemacht. Die haben einfach vom ersten Tage an gesagt, ihr kriegt kein Geld mehr, auf Wiedersehen. Und dann sind die auch betröppelt von dannen gezogen. Allerdings bei Herrn Lindner stehen sie vor der Tür und sagen, wir kriegen von dir noch 600 Millionen. Nicht, dass du das vergisst. Es laufen jetzt Verhandlungen.
Das muss sich doch auch abschaffen lassen irgendwie.
Nein,
auch auf demokratischem Wege.
Nein, es geht nicht. Das ist ein geschlossener Vertrag und wir haben die Rechtsnachfolge angetreten. Der wurde immer weiter verlängert. Der Fehler lag schon in der Weimarer Republik. Die haben die Verfassung sozusagen des Deutschen Reiches übernommen und die wiederum haben den Deutschen Bund und so weiter. Es geht
es ist
einfach eine Kette.
Verstehe,
und da keiner gesagt hat, mache ich nicht. Wir hätten 1949 sagen können, ja, interessiert mich nicht.
Stimmt, da hätten wir sagen, wir übernehmen die Rechtsnachfolge, außer da. Ja, ja.
Ja, nee, interessiert uns nicht. Das schließen wir aus. Aber da steht ausdrücklich im Grundgesetz drin, dass wir diesen Artikel übernehmen aus der Weimarer Verfassung. Also es ist ein bisschen Lobbyarbeit gewesen, sagen wir es mal vorsichtig so.
Da haben wir uns, um im christlichen Bild zu bleiben, da haben wir uns sehr schön selbst ans Kreuz genagelt. Ne?
Genau, und insofern, also pass auf, ich will ja nur sagen, also das ist die Ausnahme, wo sozusagen, wo wir wirklich anders handeln. Bei uns ist die Trennung von Kirche und Staat, ich sag mal, mehr im politischen, ideologischen. Also die Kirche hat für uns in der Politik keinen Einfluss,
naja,
keinen größeren Einfluss. Das ist eine gesellschaftliche Gruppe wie die Gewerkschaften oder die Parteien, die kann man da nicht vergleichen, aber vielleicht von mir aus Sportverbände.
Ich würde widersprechen, aber das hatten wir hier schon zu oft, als dass ich das jetzt nochmal ausführlich tun würde, ja.
Nein, ich wollte nur sagen, die haben natürlich Einfluss auf die Politik, aber eben nicht in dem Maße, wie sie es hätten, wenn, ich sag mal, die sowas wie in der Türkei oder im Iran oder sowas, wo die Religion tatsächlich die Politik bestimmt, wo man also sagt, ich lese morgens in der Bibel, was ich nachmittags tue. Das so nicht. Gut. Also für mich ist der Einfluss immer noch zu groß,
um das ist gar keine
klar zu sagen. Ja, aber so auf dem Papier ist es halt anders. Wir kommen jetzt zurück zum Code Zivil, weil das ist ja das eigentliche Thema. Und dieser Code Zivil wird eben deshalb für uns so bedeutend, weil Napoleon 1806 den Rheinbund gründet. Das ist ein französisches Protektorat und löst das Heilige Römische Reich deutscher Nation ab. Mhm. Das gibt es ungefähr seit 1000 Jahren. Und der österreichische Chef, der deutsch-römische Kaiser, war Österreicher aus dem Hause Habsburg. Der sagt also an dem einen Tag, ich lege die Krone als Franz Josef II. Nieder und setze sie mir am anderen Tag als Franz Josef I. wieder auf den Kopf und bin dann Kaiser von Österreich. Mhm. Also ein kleiner Tausch. Dafür aber war dieses Heilige Römische Reich beendet. Anstelle treten die Rheinbundstaaten, die alle eine Gründungsurkunde mit Napoleon unterschreiben. Und die übernehmen zu großen Teilen den Code Zivil. Das heißt, ihre Bevölkerungen fanden das super, weil sie waren jetzt tatsächlich rechtlich besser gestellt als vorher. Deswegen gab es keinen großen Widerstand gegen diese, ich sag mal, freundliche Übernahme durch Frankreich. Jedenfalls am Anfang nicht. Das änderte sich erst, als die merkten, okay, das ist nicht einfach eine freundliche Partnerschaft, sondern es ist eine Besetzung. Ja, wir müssen jetzt auf einmal in den Krieg für die Franzosen nach Russland ziehen. Was sollen wir eigentlich da? Und so weiter. So, und dadurch, dass die eben in diesen Rheinbundstaaten waren, sind sie dann irgendwann auch in den Deutschen Bund mit eingeflossen, weil die Staaten gesagt haben, das behalten wir jetzt, das ist doch an sich eine ganz gute Geschichte. Und das wurde dann im Deutschen Kaiserreich weitergetragen und es endete in Deutschland erst 1901. 1901 wurde der Code Zivil abgelöst durch das bürgerliche Gesetzbuch, das, was wir heute kennen. Und damit... Aber auch da gibt es natürlich sehr viele, ich sag mal, Vorstellungen und Ideen und Praktiken und Paragraphen, die dann eins zu eins übernommen worden sind. Insofern also gilt nach wie vor, dass meinetwegen die feudalen Rechtstitel abgeschafft sind. Es gibt keine ständischen Privilegien mehr. Es gibt die Gleichheit nun wirklich vor dem Gesetz. Da ist es egal, ob du Direktor oder Kohlenhändler bist. Und es gibt einen, ich sag mal, bürgerlichen Eigentumsbegriff und es gibt natürlich tatsächlich insgesamt egalitäre Vorstellungen vor den Schranken des Gesetzes. Und das finde ich tatsächlich ist so ein Beispiel dafür, wie so Ideen langfristige Wirkung haben. Und am Anfang, als man sie umsetzt, war das natürlich alles erstmal total neu und schwierig. Aber dann irgendwann hat man sich das sozusagen dran gewöhnt und hat es alles übernommen und es einfach beibehalten, weil es im Moment jedenfalls nichts Besseres gibt. Genauso wie dieses bürgerliche Gesetzbuch, das wir haben, das zwar kein Mensch mehr versteht, weil es mittlerweile aus, ich weiß nicht, 3000 Kommentaren besteht oder 3000 Büchern über Kommentare.
Tertiärliteratur.
Ja, aber es gibt ja genügend Rechtsanwälte, die wir damit beschäftigen, dass sie da sich durchgehen.
Genau, für irgendwas müssen wir die ja auch haben.
Ja, na klar. Aber jedenfalls ist es ein Handlungsrahmen sozusagen, innerhalb dem man sich bewegen kann und der an sich jedenfalls im Prinzip ganz gut funktioniert.
Jetzt würde ich erwarten, dass wenn man sowas für den Code Zivil verfasst, auch gleich, also ich will jetzt nicht von Demokratie reden, dazu ist es noch zu früh, 1804. Aber was ich überhaupt nicht erwarten würde, ist, dass das einhergeht mit einem Kaiserreich und das nur 10 Jahre, nachdem es eine Revolution gegen das Feudalsystem gegeben hat.
Ja,
das verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
Das ist auch widersprüchlich, sagen wir es mal so. Also wenn du das so betrachtest, dann ist es widersprüchlich. Aber Napoleon war eben nicht einfach nur ein Kaiser und ein autoritärer Knochen, sondern er war tatsächlich auch ein Revolutionsgeneral. Er hat ja die Revolution in Europa weitergetragen. Er hat für sie gekämpft. Er war ein Teil dieser Revolution und hat sie gut gefunden. Und deswegen hat er auch gesagt, ich werde zwar jetzt der erste Konsul, was zunächst einmal noch nichts mit dem Kaiser zu tun hat, aber ich werde die Errungenschaften der Revolution jetzt nicht über Bord werfen. Das hätte er ja auch machen können. Er hätte sagen können, wisst ihr was, Leute, jetzt ist Schluss mit lustig. Ja. Ich ziehe nach Versailles und wir machen hier mal wieder wie früher. Da hätten sie vermutlich nicht viel gegen sagen können, weil er hatte schon die Armee hinter sich, weil er eben ein sehr erfolgreicher General war.
Das heißt, es war eine Autokratie, aber sie war militärisch fundiert und nicht mehr feudal fundiert.
Also man kann natürlich jetzt lange über Napoleon spekulieren, das haben wir im Übrigen auch schon mal irgendwann früher gemacht. Er hatte tatsächlich sehr starke persönliche Ambitionen. Mhm. Er hat sich so ein bisschen als Nachfolger von Karl dem Großen gesehen. Mhm. Er hatte die Idee und deswegen auch der Rheinbund und die, ich sag mal, Protektion über das rechtsrheinische Ufer. Habe ich eigentlich eben gesagt, rechtsrheinisches Ufer, als er das, also
Heinrich
hat das linksrheinische
Ufer. Ich weiß es nicht mehr, ja, linksrheinisch.
Nur damit das nochmal klar ist.
Wir werden es merken, dass ein Kommentar aufschlägt, der sich beschwert, wissen wir, dass es nicht bis zum Ende gehört wurde.
Genau, also das, was früher das Magna Germania, das große Germanien, das freie Germanien bei den Römern war, das war dann das Ostfränkische Reich später und bei Napoleon eben war die Ostgrenze des Französischen Reiches bis zum Rhein verschoben. Das war ja die alte Vorstellung, die sie immer hatten. Und die, ich sag mal, das Protektoratsgebiet Rheinbund, das ja auf der anderen Rheinseite lag, das war dann sozusagen die Verkomplettierung und Vervollkommnung, ich sag mal, des alten Karlsreiches. Es hat tatsächlich auch Anwandlungen bei ihm gegeben. Also er hat sich mit Konsul anreden lassen. Das ist also der Rückgriff auf die alte Zeit. War deutlich zu verstehen gegeben, dass nicht Otto der Große und diese ganzen mächtigen großen Kaiser der Zeit vor ihm sozusagen die Nachfolge antreten, sondern eigentlich er. Insofern ist der Kaisertitel, der war ja auch im Übrigen noch König von Italien und Italien gehörte damals auch zu einem großen Teil, jedenfalls zum Karlsreich. Also er hatte schon diese Idee, dass er sozusagen das alte Europa wieder zusammenführt. Und diese alte Europa-Idee, die gibt es ja auch in der Europäischen Union. Also das, ja, wenn du mal die Augen schließt und mal alles weglässt, was zwischendurch passiert ist, dann ist das Kerngebiet genau das, was damals Karl der Große hatte, was dann später in viele kleine Teilreiche unterteilt wurde, was zu einem gewissen Teil im Heiligen Römischen Reich weiter existierte und das eben von Napoleon sozusagen als Kaiser der Französischen Republik weitergeführt werden sollte. Und natürlich ist das im Prinzip im Widerspruch zu einer Französischen Revolution, die ja sehr demokratisch, sehr vom Volk getragen war. Aber er war Teil davon und deswegen ist das eben für ihn kein Widerspruch gewesen.
Abgelöst wurde dann die Kaiserzeit Napoleons durch die Restauration in Frankreich, was auch wieder Feudalismus war. Ich verstehe ehrlich, ich raff das nicht so ganz. Wie haben die es geschafft, dann den Code Civil aufrechtzuerhalten, wenn da doch gleichzeitig ja irgendwie drin stand, dass das mit dem Feudalismus jetzt vorbei ist?
Ja, der Feudalismus ist ja auch nicht restauriert worden. Das ist nur, also das ist so einfach war das.
Nur
nicht.
Die Machtverhältnisse, ja.
Nein. Es sind, ja, natürlich ist Restauration stimmt schon als Begriff.
Ja.
Selbstverständlich. Es wurden Königreiche wieder eingesetzt. Es wurden bestimmte Dinge sozusagen wieder zurückgedreht. Es wurden heilige Allianzen christlicher Natur gegründet, die das alles stabilisiert haben. Mhm. Es wurde das Legalitätsprinzip wieder eingeführt. Also wer Recht auf den Thron hatte, der wurde hingesetzt. Aber trotzdem war es so, dass die Errungenschaften nicht zurückgenommen wurden. Also die Gesetze und die, ich sag mal, juristischen Grundlagen, die damals geschaffen wurden, haben weiter existiert. Weil die Länder dann des Deutschen Bundes innerhalb, der wurde ja 1815 auf dem Wiener Kongress gegründet, hatten Autonomie. Mhm. Und die haben das beibehalten.
Ja klar, und letztlich was ist es ja auch für, selbst wenn du Alleinherrscher bist, ist ja nicht das Schlechteste, wenn es überall das gleiche Gesetz gibt. Oder ja, wenn überall das gleiche Gesetz gilt, an das sich alle anderen außer dir selbst zu halten haben, ja.
Klar. Ja, wenn sie sich nicht dran gehalten haben, dann sind sie schwer bedroht worden. Mhm. Du siehst das ja, das ist dann ja, Europa ist ja ein revolutionärer Kontinent geworden im 19. Jahrhundert. Und das hat sich letztendlich alles durchgesetzt. Also die Nationalbildung, die dann stattgefunden hat, die fußte ja auf diesen, ich sag mal, Erhebungen in Amerika und in Frankreich. Das wurde dann in Polen versucht, das wurde in Griechenland versucht, das wurde in Italien probiert, in Deutschland probiert, in Frankreich mehrfach probiert nochmal. Also diese Restaurationsordnung, die wurde eingesetzt, das stimmt, aber sie war nicht erfolgreich. Sie hat einfach, letztendlich hat sie verloren, ja, weil sie eben zulassen musste, dass es eben zum Beispiel in Griechenland eine konstitutionelle Monarchie gegeben hat. Sie musste akzeptieren, dass es in Frankreich mehrere Revolutionen im 19. Jahrhundert gegeben hat, die also außerordentlich blutig und brutal waren. Pariser Kommune, sage ich jetzt mal, das war wirklich eine der ganz furchtbaren Schauerstücke des 19. Jahrhunderts. Es hat Revolutionen und Kriege in Deutschland gegeben, letztendlich die Gründung des Kaiserreichs. Also alles das, was sozusagen eigentlich in der Wiener Kongressordnung nicht vorgesehen war. Ja, da war nur die Etablierung eines preußischen Königs vorgesehen, aber nicht eines deutschen Kaisers. Das wäre ja, und das war es dann ja auch, und das führte ja auch zum Krieg, die Etablierung einer weiteren Großmacht mitten in Europa. Ja, und wenn Sie jetzt vorstellen, was da alles drumrum war und wer da überhaupt keinen Bock drauf hatte, dass da auch so ein Klotz entsteht, dann wusstest du, wie die Allianzen sein werden. Und dann erkennt man auch, warum die Bismarck'sche Außenpolitik so außerordentlich genial war, weil er nämlich gesagt hat, ich muss verhindern, dass diese vier großen Supermächte damals sozusagen alle auf den Kleinen in der Mitte gehen. Der ist jung. Der kann sich noch nicht richtig verteidigen, der ist noch in der Pubertät, sage ich jetzt mal, ja, und der braucht Bündnisse. Und das ist alles in die Hose gegangen, weil Wilhelm II. Diese Bündnisse nicht verlängert hat. Und damit war der Weg in den Ersten Weltkrieg zur einen Hälfte vorbereitet, die zweite Hälfte war ein exorbitantes Flottenbauprogramm der Deutschen, was die Engländer verrückt gemacht hat.
Und das ist eine andere Sendung. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 18. März 2024 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.